Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Mayer und Gesa Ufer.
Ja, seien Sie herzlich willkommen. Wir werden in dieser halben Stunde klären, warum das Lügen eine evolutionsbiologische Notwendigkeit ist. Vor allem in bestimmten Berufen, oder Gesa?
Das ist es. Und dann haben wir Thomas Martini hier schon im Gang. Der hat einen ganz und gar wilden Roman aus Drogentrip, Liebesgeschichte und Sinnsucherroman geschrieben. Und darüber erzählt er uns gleich mehr. Herzlich willkommen.
Wie ein Clown ohne Ort kommt sich Nain vor. In dieser komplett verrückten Welt entschließt er sich gegen Politikstudium und anstehende Karriere, denn beides würde ja doch nur vom Eigentlichen ablenken. Nain geht lieber feiern, kifft, koks, plant politische Kunstprojekte, um sie doch wieder aufzugeben. Er leidet an Liebeskummer wie ein Hund und stirbt fast bei einem seiner Drogenexzesse. Thomas Martini hat mit seinem Debütroman Clown ohne Ort einen düster psychedelischen Berlin-Roman geschrieben. Jetzt ist er live auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Thomas Martini.
Hallo.
Dein Buch heißt Clown ohne Ort. Das ist auf dem Cover ein bunter, zerfledderter, am Fuß aufgehängter Hahn, der hier vom Buchdeckel grüßt. So ungefähr ist auch der Ton dieses Buches. Also es ist bunt, es ist grell, es ist verheddert und alles hier scheint tatsächlich wie am seidenen Faden zu hängen. Anders ausgedrückt, Nain, der Protagonist, der scheint nicht so ganz besonders am Leben zu hängen. Also was hat diesen Mann eigentlich so ruiniert?
Na, ich weiß nicht, ob er ruiniert ist. Er lebt in der Verschwendung, wie unsere Gesellschaft vielleicht auch. Und ich glaube, er verschwendet sich. Man soll ja seine Jugend verschwenden. Vielleicht ist das so sein Grundimpetus.
Jetzt ist deine Sprache ja aber auch nicht so richtig leicht verdaulich. Also sie ist ganz stark assoziativ. Du erklärst kaum was. Du springst pausenlos zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen, zwischen den Zeiten. Mich hat beim Lesen interessiert, wie du da eigentlich geschrieben hast. Also es klingt so ein bisschen so, als habe jemand wirklich im Rausch seine Halluzinationen, auch seine physischen Zusammenbrüche ganz akribisch mitprotokolliert. War das ungefähr so?
Es war bei einem kleinen Teil des Buches so. Es gibt tatsächlich einen kleinen Teil, der die Fusion beschreibt. Da saß ich wirklich auf der Fusion vor dem Zelt, bedröhnt wie alle um mich herum und habe da Notizen gemacht. Ich habe es mit einigen Drogen mit dem Schreiben tatsächlich probiert. War keine gute Idee, habe ich gemerkt. Also beim Schreiben selber bleibe ich möglichst drogenfrei, abgesehen von einem Tütchen hin und wieder und einem Whisky. Aber mehr war das dann bestimmt auch nicht.
Bei der alten Drogenkultur war es ja noch so, dass man da was eingeworfen hat, um aufzubrechen, um neue Räume zu finden, neue Wahrheiten vielleicht sogar zu finden, zumindest neue Wahrnehmungen von der Welt, Bilder und so weiter. Bei deinem Buch ist es eher so, dass man den Eindruck hat, es ist vielleicht eher so ein Abgesang, wie du gerade sagtest, beim Schreiben nützt es auch nichts, ein Abgesang auf den Drogengebrauch, die Drogenkultur?
Oh, das will ich nicht so sehen. Ich persönlich nutze Drogen tatsächlich auch, um mein Bewusstsein auf einer gewissen Ebene zu erweitern. Ich habe eine gewisse mystische Sicht auf die Dinge. Ich glaube, es gibt auch mehr um uns herum, als uns das eine Wissenschaft bisher erklären kann oder als wir das auch jetzt in unserem tagtäglichen Leben wahrnehmen. Und tatsächlich halte ich Drogen da als Erkenntnismittel für nicht so falsch. Es kommt natürlich darauf an, wie oft macht man das und wann rutscht das in eine Sucht hinab. Dann können sie natürlich sehr zerstörerisch wirken. Alles andere, ein guter Arzt sollte auch seine Medikamente kennen, die er verschreibt.
Und das Buch, ist das ein Versuch, dem auch Platz zu geben? Also dem, was Drogen dir bedeuten?
Ja, dem Buch geht es, ich halte Schreiben für eine der besten Erkenntnismöglichkeiten. Man sitzt quasi in einer mönchischen Stellung vor einem Text, der eigentlich aus Symbolen besteht. Und da geht das bei mir in Richtung Erkenntnis hinein. Ich versuche mein gesamtes Wissen, das ich so um mich herum aufnehme, in den Text reinfließen zu lassen. Und es ist auch etwas Meditatives, aus dem ich eine gewisse Erkenntnis auch über mich und unsere Generation damit herauskristallisieren möchte.
Was die Drogen angeht, da sagt der Nain an einer Stelle, ich setze sie viel zu pointiert ein, um ernsthaft in Gefahr zu raten. Bei dem Nain bekommt man so ein bisschen so ein anderes Gefühl. Also der ist schon ganz schön gefährdet. Aber was ich noch gerne wissen würde, lässt den Nain ja eine Sprache sprechen, die teilweise sehr hermetisch ist. Also der Leser hat es nicht einfach. Man wird geradezu ausgeladen an vielen Stellen. Das ist geradezu so, als würde der sich so einspinnen in seiner Egozentrik, in seiner Sprache. Ist das so gewollt?
Gewollt würde ich es nicht bezeichnen. Ich habe mir einfach das Recht herausgenommen, das so zu machen, weil es gibt meiner Meinung nach genügend Romane, die von A bis Z erzählt worden sind und das einfach völlig stringent. Und so empfinde ich Realität nicht. Ich empfinde auch das Leben nicht als solches. Ich empfinde das Leben ganz anders. Das Leben ist zerfleddert. Und ja, das Buch fordert den Leser heraus, aber ein Leser muss sich auch mal an etwas gewöhnen, was vielleicht näher an einem qualitativen Anspruch vielleicht ist. Und das kann ich dann auch erwarten. Ich habe 7 Jahre an diesem Roman gearbeitet. Mein Gott, dann nehmt euch mal eine halbe Stunde länger Zeit, um in dieses Buch reinzukommen.
Sehr schön.
Das Ganze spielt ja in Berlin. Würdest du sagen, das muss auch in Berlin spielen, dieses Buch, weil die Stadt selbst so eine Rolle spielt, weil sie selbst ein Protagonist ist dieses Romans?
Ich habe tatsächlich Schwierigkeiten damit, dass das Buch als Berlin-Roman bezeichnet wird, weil das nicht so angelegt ist. Ich halte Berlin für die Kulisse des Romans, würde dieser Frage allerdings auch fast recht geben, weil es ist schwierig, eine Stadt zu finden, die jetzt diese Voraussetzung hat, die Berlin im Augenblick tatsächlich hat. Man vergleicht es ja manchmal mit dem New York der 80er Jahre, das sei, wie es sein mag. Aber gewisse Voraussetzungen sind tatsächlich nur so hier gegeben.
Es gibt ja auch tatsächlich viele Überschneidungen zwischen dem Nain, zwischen dem Titelhelden und dir. Also ihr beide habt eine Weile beim Hexenkessel Hoftheater zum Beispiel in Berlin gelebt oder gearbeitet. Und ich fand auch spannend diese vielen Orte, die ja real existieren, an denen du deine Handlung spielen lässt. Aber gerade speziell mit Blick aufs Hexenkessel Hoftheater fand ich es fast gewagt, dass du ja echt auspackst, dass du schreibst, wie nach den Vorstellungen gesoffen und gekokst wird, dass du beschreibst, das geht so ein bisschen so über die Jahre so den Bach runter, die gute Seele. Fühlten sich die Kumpels und Kollegen von damals dann nicht auch teilweise verraten?
Nee, weil ich gekokst wird am Hexenkessel nicht, auch im Buch nicht.
Okay.
Es wird getrunken, war tatsächlich so. Als Abgesang empfinde ich es nicht. Für mich war der Hexenkessel ein unglaublich schönes Beispiel oder eine kondensierte Realität, was in der Gesellschaft auch wirtschaftlich passierte, unter welchen Bedingungen man da gearbeitet hat. Ich bin da auch mehr als 5 Jahre gewesen schlussendlich, weil es natürlich auch Dinge gab, die fantastisch waren. Andererseits, der Lohn, für den man gearbeitet hat, die Sicherheit, die man hatte, ist auch nicht anders als an anderen Theaterproduktionen gewesen. Ich glaube, da gibt es noch wesentlich schlimmere Beispiele. Aber auch ein schöner Spiegel dessen, wie man heutzutage, unter welchen Bedingungen man auch arbeiten muss.
Ein Schauplatz in dem Roman Clown ohne Ort von Thomas Martini, eben das Hexenkessel Hoftheater. Das Buch ist erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt mit 250 Seiten für 19,90 Euro. Ist es zu haben und wir sagen ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Ja, und jemand hat mir ein Dopingmittel in die Zahnpasta gemischt, ist nur einer von vielen tollen Einfällen, die sich Sportler zum Beispiel einfallen lassen. In diesem Fall war es der Leichtathlet Dieter Baumann, als er seinen Dopingbefund erklären sollte. Um solche großartigen und hanebüchenden Lügen geht es in dem Hörbuch Ehrlich gelogen von Eva Demmelhuber. Frank, du hast dir das angehört. Sportler und ihre Dopinggeschichten sind wahrscheinlich schon eine sehr ergiebige Quelle für so Lügengeschichten, aber die Politik ist ja nicht minder ergiebig wahrscheinlich, ne?
Ja, die gibt da auch einiges hören. Mit diesem Hörbuch lernt man auch, Politiker können das einfach besser. Bei Sportlern hat das oft so einen weinerlichen, angepissten, zerknirschten Zug. Und Politiker, die lügen selbstbewusst, angriffslustig, trickreich, originell. Das macht einfach mehr Spaß, wenn Politiker lügen, weiß man. Ich habe mal 2 schöne Beispiele ausgesucht. Wolfgang Schäuble bei der Befragung zu dieser 100.000 D-Mark-Spende, die er von dem Waffenhändler Schreiber mal angenommen hat und sich nicht erinnern konnte. Und Joschka Fischer, wie er sich aus seiner Visa-Affäre rauszuwinden versucht.
Die Geschichte begann, ich meine mich zu erinnern, mit einer Reise des Kollegen Kinkel. Ich meine mich zu erinnern. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich weiß auch nicht wann. Ob wir telefoniert oder getroffen haben, weiß ich gar nicht mehr. Kann mich daran nicht erinnern. So, ich bedauere es sehr, dass ich sozusagen nicht im Kopf eine klare Erinnerungstabelle habe. Würde mir viel helfen. Das habe ich. Sie muss jetzt wirklich wieder aus dem Gedächtnis versuchen zu rekonstruieren. Was ich darauf konkret veranlasst habe, kann ich Ihnen nicht sagen.
Ja, wenn ich mal...
Ob ich das noch in Erinnerung habe, bin ich hier beim Arzt, der meine Erinnerungsfähigkeit testen kann? Ich meine, was geht hier eigentlich vor?
Darf ich?
Ich weiß nur das, was wir wissen.
Ob ich alles weiß, was wir wissen, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß natürlich, niemand von uns weiß etwas, was er nicht weiß.
Niemand von uns weiß etwas, was er nicht weiß. Ein großer, unvergessener Satz von Wolfgang Schäuble. Geht das die ganze Zeit so heiter, lustig weiter? Ist ja offenbar so eine Collage in diesem Hörbuch.
Ja, also ich muss sagen, der historische Abstand macht dann vieles komisch, was einen zur Zeit des Geschehens dann doch ziemlich aufgeregt hat. Zum Beispiel, also Helmut Kohl ist natürlich dabei mit diesem Spendenehrenwort oder uns noch relativ nah, Christian Wulff, da gibt es ja auch die tolle Geschichte, wo er sagt, also er konnte seine Hotels dann erst bezahlen, als die Schwiegermutter so ein Urlaubstaschengeld rausgerückt hat, ja, der Bundespräsident. Man muss auf all das erstmal kommen, was die Politiker da so von sich geben. Was einen dann doch nachdenklich macht mit der Zeit, ist diese lange, lange nicht abreißende Kette von Lügen, die hier ausgebreitet werden, und es sind wirklich alle Lager auch dabei, eben Joschka Fischer, Grün haben wir gehört, SPD-Politiker sind natürlich auch dabei, Schwarze und ganz Schwarze. Und dann gibt's auch einige Beispiele, das ist dann nicht mehr komisch, sondern eher richtig widerlich. Zum Beispiel, wenn der große Plagiator Gutenberg sich hinter verwundeten Soldaten zu verstecken versucht, als er im Bundestag zum ersten Mal auf die Plagiatsvorwürfe angesprochen wird.
Ich frage mich, wie unsere Soldatinnen und Soldaten den Stil dieser Debatte empfinden heute. Das will ich auch noch sagen. Wie dieser Stil empfunden wird und wie man an einem Tag mit solchem Gebrüll antworten kann, an einem Tag.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wort hat der Minister. Kann,
wo ein Soldat schwer verwundet in Kundus liegt, wo ein weiterer Soldat offenbar verletzt wurde, wo Soldaten im Gefecht sind und sie lediglich innenpolitische Gefechte hier abfeiern können. Das entspricht doch überhaupt nicht dem Niveau. Meine Herren.
Ja, das macht einen dann doch nachdenklich, muss ich sagen. Also man weiß jetzt, der steht da, der Minister, und hat diese abgekupferte Doktorarbeit im Nacken. Und dann geht er auf diese miese, infame Art nach vorne und versucht sich da noch rauszureißen. Also irgendwie hat das auch eine Art Größe, diese Unverschämtheit.
Jetzt heißt das Hörbuch im Untertitel "Ehrlich gelogen, eine evolutionsbiologische Notwendigkeit". Ist das der reine Zynismus? Was soll das?
Da steckt so ein bisschen Augenzwinkern dahinter. Es wird immer so der Faden gesponnen. Ja, die Lüge hilft dann doch auch der Wahrheit ans Licht, weil wir alle misstrauischer werden und so weiter. Und es steckt auch so ein bisschen drin an anderen Stellen dann wieder, dass Lügen eben doch was zutiefst Menschliches ist und manchmal die Lügner einem ja auch wieder richtig sympathisch wären. Ein Beispiel dafür, Christoph Daum, der Fußballtrainer, als es um seine große Freude am Kokain ging, da hat er sich ja erst hingestellt, so mit im Brustton des reinen Gewissens und gesagt, ich lasse eine Haarprobe machen, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Und dann war blöd, dass doch zu viel Kokainrückstände in sein Haar waren. Aber er konnte dann über die eigene Blödheit auch wieder lachen.
Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Und ich habe es mir auch anders vorgestellt wie viele hier.
Ja, neben vielen Varianten des Lügens gibt es eben auch die Varianten des Erwischtwerdens. Was macht man dann in diesem Hörbuch? Und da ist ja ein einsamer Höhepunkt. Also insgesamt ist dieses Buch, das ist ja so ein Feature, so eine gute Stunde lang, eine doch ganz lustige Wanderung durchs Reich der Lüge. Es hat einen ziemlich kabarettistischen Einschlag. Die Autorin kommt auch aus dieser Ecke. Es hat auch einen ziemlich bayerischen Einschlag, weil sie eine Münchnerin ist. Einerseits und weil Franz Josef Strauß als großer bayerischer Stammvater einfach zu viel hergibt. Und auch das nochmal zu hören, was der zusammengelogen hat und dass er immer damit durchgekommen ist, sein ganzes Politikerleben durch. Auch das ist wieder lehrreich.
Ehrlich gelogen, die Lüge, eine evolutionsbiologische Notwendigkeit. Das Feature von Eva Demmelhuber ist im Hörverlag erschienen. Es ist eine CD mit 73 Minuten Spielzeit und sie kostet 12,99 €. Milde Zeiten waren das nicht im 16. Jahrhundert in England. Für Hochverrat gab es zum Beispiel folgende Strafen. Männer wurden gehängt, lebendig abgeschnitten und ausgeweidet. Frauen verbrannt. Ach ja, und das fand ich auch schön, Giftmörder wurden lebend gekocht. Das genau ist die Zeit, in der Hilary Mantels Roman Falken spielt. Sie erzählt von einem Hochverrat, den König Heinrich VIII. Gerne seiner Gattin Anne Boleyn anhängen wollte, weil er einfach Lust auf eine neue Frau hatte. Die Drecksarbeit, die muss einen Regierungschef machen, Thomas Cromwell, Zeugen für den Hochverrat finden zum Beispiel, sie zur Aussage zwingen, die Königin aufs Schafott treiben. Falken heißt also der preisgekrönte Roman von Hilary Mantel um diese Geschichte. Frank, du hast ihn gelesen. Und das ist jetzt schon der zweite Thomas Cromwell-Roman von Hilary Mantel. Für beide hat sie einen Booker-Preis gewonnen. Das gab es so noch nicht im englischsprachigen Raum. Was ist jetzt so besonders, so großartig an diesen Büchern?
Also ich finde am besten an diesem Roman, wie die Autorin es schafft, einen so sofort zu packen und sofort reinzuwerfen in eine Szene, ohne dass irgendwas kommentiert, erklärt, eingeleitet, sonst was wird. Zum Beispiel am Anfang des Romans, ich lese mal die ersten drei Zeilen vor. Seine Kinder fallen vom Himmel. Er sieht vom Pferd aus zu, hinter ihm dehnen sich die Weiten Englands. Sie fallen goldflügelig mit blutunterlaufenem Blick. Also da ist man sofort da, finde ich. Aber gleichzeitig hat man jede Menge Fragen. Warum fallen Kinder vom Himmel? Wessen Kinder sind das? Warum mit blutunterlaufenem Blick? Und das ist ganz typisch für diesen Roman. Du siehst immer nur, was die Hauptfigur sieht. Dieser Thomas Cromwell, den du schon erwähnt hast. Du hörst nur, was er sagt oder du hörst auch nur, was er denkt. Du hast keinen ermüdenden Erklärzirkus irgendwie rundherum. Und dadurch bleibt aber auch vieles erstmal offen. Also, dass diese fallenden Kinder, dass das Jagdfalken sind von Thomas Cromwell, die er seltsamerweise nach seinen früh verstorbenen Töchtern benannt hat. Okay. Deswegen die Kinder. Das erfährt man dann Seiten später. Man muss erstmal mit diesem Rätsel weiterleben. Das heißt auch, das ist überhaupt kein so typisch süffiger Historienschinken, wo man so eingelullt wird und an die Hand genommen wird. Hier muss man ziemlich konzentriert lesen, muss ich sagen. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber dafür hat es den großen Vorteil, diese packen Unmittelbarkeit.
Zumal aber diese ganze historische, dieser Hintergrund ja einer ist, den nicht jeder parat hat. Also es geht um diese Ehen von Heinrich dem VIII. Viele haben davon sicher gehört, im Geschichtsunterricht von diesem König, der 6 Ehefrauen verbraucht hat, 2 davon sogar hinrichten ließ. An welchem Punkt in dieser Ehekarriere spielt dann der Roman hier?
Das ist noch ein relativ früher Punkt, wo die ganze Frauenverbrauchsgeschichte dann aber ins Rollen kommt. Also es gibt noch die erste geschiedene Frau von Heinrich dem VIII., die lebt noch und erhebt Ansprüche. Die ist ein Problem. Dann gibt es die aktuelle Königin Anne Bullen. Ja. Die hat er sich schon an die Seite geholt, weil sie ihm gut gefallen hat. Aber jetzt bringt sie keinen männlichen Thronfolger zu werden. Und er hat sie auch satt. Er will sie loswerden. Die dritte Frau hat er auch schon im Auge. Die ist durchaus willig, aber sagt, Moment, erst wenn ich Königin bin, vorher geht nichts. Also 3 Frauen sind im Rennen. An jeder hängen auch noch große, einflussreiche Familien. An jeder hängen auch noch europäische Mächte. Also an der ersten Frau Katharina Spanien vor allem. Frankreich mischt mit, der Papst möchte eigentlich auch noch mitreden, wen Heinrich der VIII. Im Bett hat. Also das Ganze ist eine auch sehr komplizierte historische Gemengelage.
Und wie kommt jetzt dieser Thomas Cromwell ins Spiel? Also warum muss ausgerechnet er jetzt diese ganzen Probleme lösen und warum muss er ausgerechnet diese Königin Bullen aufs Schafott bringen?
Also einmal bringt das sein Amt mit sich, weil er im Prinzip der Regierungschef dieser Zeit ist und für alle wesentlichen Fragen an der Seite des Königs zuständig. Aber es gibt noch eine viel wichtigere Erklärung. Er ist eigentlich überhaupt kein Mensch, der an diese Position gehört. Er ist der Sohn eines Hufschmiedes in diesem England. Er hat sich über einen langen Weg nach oben gearbeitet und wie er aufgestiegen ist, das hat Hilary Mantel schon erzählt in dem Vorgängerroman Wölfe hieß der. Jetzt ist er ganz oben von dieser niederen Position aus oben angekommen, die rechte Hand des Königs. Aber das heißt auch, er ist in einer ganz gefährdeten Position. Er ist nur vom König abhängig. Er hat sonst keine Lobby. Die ganzen Altadligen sind natürlich fuchsteufelswild auf diesen Emporkömmling, der da mitten unter ihnen ist. Und er weiß, wenn der König mal seine Hand von ihm abzieht, dann fällt er unter dieser Neider. Das ist wahrscheinlich dann auch sein Ende. Deswegen muss er einen Weg finden. Erstmal muss er erahnen, was der König eigentlich will. Denn der sagt das gar nicht so genau. Schaff mir diese Frau vom Leib. Der redet über seine Gefühle und was er sich wünscht. Und Thomas Cromwell muss ihn eigentlich deuten, was der König wohl will. Und dann muss er das auf den Weg bringen. Es ist ein höllischer Job, den er hat. Und du steckst nun währenddessen drin in seinem Kopf. Du verfolgst mit, wie er grübelt, wie er taktiert, wie er schachert, wie er handelt. Mhm. Im Prinzip machst du dir als Leser seine Gedanken.
Ist das also dann aus seiner Perspektive geschrieben und man selbst als Leser wird also sozusagen zu einem Menschen in der englischen Renaissance mit ihm zusammen? Kann man das so beschreiben?
Ja, genau, so herum. Du wirst in ihn hineinversetzt, aber auch andersherum, weil der wirkt ungeheuer modern für dich. Und du denkst immer mal, das könnte auch ein Politiker von heute sein, der so verschiedene Interessen, Fraktionen, Stimmungen ausbalancieren muss, ohne dass der Roman jetzt irgendwie platt ans Heute angeklammert wäre. Aber man ist andersherum eben genau auch in dieser Welt vor 500 Jahren, weil eine Seite dieses Thomas Cromwell ist, er ist darauf angewiesen, seine Umgebung zu lesen. Deswegen ist er wie ein Falke, schaut er auf seine Umgebung. Er guckt, was essen essen die Leute? Wie wenden die sich jemand anders zu? Welche Gesten haben sie? Wie krank oder gesund sehen sie heute aus? Welche Kleidung tragen sie? Wie sind ihre Häuser ausgestattet? Und dadurch wird der Roman auch so ganz reich ornamentiert, ohne dass das alles groß beschrieben würde. Aber man sieht es durch die Augen dieser Hauptfigur und er gibt ja das Gefühl eigentlich als Leser, das ist auch meine Welt, obwohl sie 500 Jahre her ist.
Wow. Und Hilary Mantel arbeitet schon an Teil 3, möglicherweise also noch ein Booker Prize. Hilary Mantel, Falken, übersetzt von Werner Löcher-Lawrence, erschien im Dumont Verlag. Der Roman hat 480 Seiten und kostet 22,90 Euro.
Einen unserer guten Freunde der Literaturagenten haben wir jetzt hier am Telefon.
Thorsten Dönges ist nämlich unser Gast, wenigstens telefonisch. Er arbeitet beim Literarischen Kolloquium in Berlin-Wannsee und er beobachtet besonders, was sich in der jüngeren Literatur so tut, in der jüngeren deutschsprachigen. Hallo Thorsten.
Guten Abend.
Thorsten, du wirst am Dienstagabend, also in 2 Tagen, im Literarischen Kolloquium 2 Autoren zu Gast haben für eine Lesung. Und einer davon ist Sascha Reh. Der kommt mit seinem neuen Roman Gibraltar. Da geht es um einen Bankangestellten, der Millionen verzockt hat und sich dann aus dem Staub macht. Also das ist ja eine Geschichte, die in den letzten Jahren so richtig Karriere gemacht hat. Aber worum geht's genau in diesem Roman?
Es geht um die Geschichte dieser Bank, einer Berliner Privatbank, einer sehr traditionsreichen Bank. Und mit der Geschichte dieser Bank ist die Geschichte mehrerer Figuren, mehrerer Familien sogar verknüpft. Und das Besondere an diesem Roman ist, dass es eben nicht ein Buch ist, das aus einer Perspektive uns diese Geschichte darbietet, sondern dass es 7 Perspektiven sind. 7-mal mehr oder weniger das gleiche Geschehen, aber mit ganz eigenen Schwerpunkten. Und jedes Mal versucht quasi eine dieser Figuren ihren Standpunkt darzubieten. Das sind ganz unterschiedliche Arten, wie das erzählt wird. Manchmal sind wir ganz nah an den Figuren dran, manchmal geht es auch weiter weg. Und das ist eben das Spannende daran, dass jede Figur einen ganz eigenen Ton hat.
Würdest du denn sagen, dieses Buch ist eine Art Wirtschaftsthriller bei all dem, was das sonst noch so mit sich bringt?
Das steckt auch mit drin, weil es tatsächlich dann die Geschichte der Flucht dieses Angestellten ist. Also dieser Bernhard Milbrand, dem ist sehr klar, dass er da sich sehr verzockt hat und dass jetzt alles tatsächlich den Bach runtergeht. Und dann versucht er eben für sich seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und abzuhauen nach Gibraltar, daher kommt der Titel. Und das ist unter anderem auch die Geschichte dieser Flucht und die Geschichte des Nachreisens anderer Figuren, die eben versuchen dann, ihn quasi einzuholen auf dem Weg nach Gibraltar. Und auch das Geld wieder zurückzukriegen, natürlich.
Das ist ein berechtigtes Interesse. Und diese Figur, der Bernhard Milbrand, ist das jetzt so ein Typ, wo von Anfang an feststeht, dass es eben ein korrupter Banker ohne Moral, oder ist das eher so eine schillernde Figur?
Das Schöne bei Sascha Reh, und das war auch im ersten Roman Falscher Frühling schon so, ist, dass diese Figuren, so unsympathisch sie einem dann sind, aber zwischendurch eben tatsächlich zu schillern beginnen und dass sie eben sehr facettenreich beschrieben werden und eben dann man irgendwann merkt, da steckt in jeder dieser Figuren eben viel mehr drin, als man so auf den ersten Blick oder bei der ersten Begegnung, die da so geschildert wird, vermutet hätte oder als man manchmal auch gerne vermuten würde. Also natürlich gibt es Passagen, wo klar wird, dass dieser Bernhard Milbrand total ein Ekel ist und wahnsinnig von sich selbst eingenommen, eben der klassische Banker, aber dann gibt es eben auch durchaus so andere Szenen, wo man merkt, da steckt eben noch viel mehr drin und das macht das Buch eben spannend und auch literarisch zu einem Genuss, weil es eben nicht nur irgend so Abziehbildchen darbietet.
Und diese verschiedenen Perspektiven, von denen du schon gesprochen hast, dienen die jetzt vor allem dazu, diese verschiedenen Seiten der Hauptfigur darzustellen oder geht es da um eine Form von Wahrheit, die ermittelt werden soll über dieses Wirtschaftsverbrechen? Wozu dienen eigentlich diese verschiedenen Perspektiven?
Also ich würde schon sagen, dass Bernhard Milbrand tatsächlich eine zentrale Figur ist, aber es geht gar nicht so sehr um ihn, sondern es geht tatsächlich um dieses Gefüge von Figuren und von Schicksalen, die eben mit dem Schicksal, mit der Geschichte dieser Bank verknüpft sind. Immer gibt es auch bei diesen einzelnen Perspektiven gibt es Rückblicke. Wir lernen eben diese Figuren sehr gut auch kennen. Und es ist eben so, durch diese sieben Perspektiven ein Herantasten eigentlich an dieses Ungeheuerliche, was da passiert. Ich meine, man muss sich das klar machen. Der hat es geschafft, innerhalb von wenigen Tagen eine 250 Milliarden Euro halt in Sand zu setzen. Das ist richtig viel Geld und ja. Da hängt richtig viel von ab, unter anderem eine wohltätige Stiftung, ein großes Kunstmuseum und dann eben viele individuelle Schicksale, auch von Leuten, die dann da eben zu Wort kommen. Einer ist ein Journalist, der eben auch da Geld verloren hat und der dann recherchiert. Und wie das alles verknüpft ist, das ist eigentlich das Spannende. Da steht gar nicht dieser Mehlbrand so sehr im Mittelpunkt, sondern da geht es wirklich um dieses Miteinander, um einen zentralen Begriff dieses Buches aufzugreifen, um die Fügung dieser ganzen Geschichten zu einem, ja, zu diesem Buch eben.
Sascha Reh ist ja im zweiten Leben auch Familientherapeut. Das schlägt sich offenbar auch im Text nieder, so wie du ihn hier beschreibst. Gibraltar heißt sein Roman, ist erschienen bei Schöffling und Co. 464 Seiten kostet das Buch, Seiten hat das Buch und kostet 23 Euro. Und am Dienstag, also übermorgen, da können Sie, liebe Hörer, Sascha Reh, Thorsten Dönges und die Schriftstellerin Christiane Neudecker mit ihrem Roman Boxenstopp im Literarischen Kolloquium erleben. Das ist ein Abend über zwei Bücher, in denen es beide Male um viel Geld geht und um die Versuchungen der Macht. Um 20 Uhr geht's los im LCB am Sandwerder 5 in Berlin. Wannsee und Thorsten, herzlichen Dank, dass du uns was über das Buch erzählt hast.
Ich freue mich auf Dienstag und wünsche noch einen schönen Abend.
Danke, tschüss. Gesa, ich habe mal noch eine andere Frage. Wir werden gleich ein Buch beim Wickel haben in der nächsten Stunde. Da geht es um eine junge Frau, die, ich glaube, mit 12 fängt sie an, im Prinzip jeden Morgen um 4.25 Uhr aufsteht, auch im kanadischen tiefen Winter, um schwimmen zu gehen, also schwimmen zu trainieren, jeden Tag 5 bis 6 Stunden lang. So wie ich dich einschätze, wäre das auch der Traum deiner schlaflosen Nächte.
4.25 Uhr, sagst
genau,
du?
Genau.
Wie oft die Woche?
Sechsmal.
Och, na, kein Tag ist Thema. Frei. Aber es ist mir tatsächlich rätselhaft, das gibt ja diese Menschen und ich glaube, das ist das Buch, also die hat es wirklich so praktiziert, ja, am eigenen, ja, Leibe, und mir ist es nicht klar, wie Menschen so weit kommen, wie Menschen so tief fallen.
Und warum sie das tun.
Und wie man seine Kinder so dressiert, dass sie so etwas freiwillig tun könnten.
Obwohl, ich stehe ja immer um die Zeit auf und lese Bücher. Zweifellos. Ehrlich gelogen hat man doch in dieser Stunde, oder?
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Und David Wagner ist heute Abend unser lesender Autor. Auch er hat sich auf den Weg gemacht, trotz dieses zauberhaften Wetters, und hat uns hier in Potsdam besucht. Schön, dass du da bist, David. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Meine penible Buchführung sagt mir, dass du am 3. März das letzte Mal bei uns warst. Und schwuppdiwupp, damals mit deinem eigenen Buch Leben.
Ja.
Und knapp 2 Wochen später gab es dann eine große Auszeichnung für dich, nämlich den Preis der Leipziger Buchmesse. Ich war selber da, habe da das Getümmel auf der Messe ein bisschen miterlebt. Und am Abend, als ich den Fernseher eingeschaltet habe, auf einmal sah ich überall David Wagner.
Ja, wir haben uns echt mitgefreut, ne?
Genau.
Ja, danke, ja.
Was war das denn für ein Erlebnis, dieser ganze Rummel um die Preisverleihung herum?
Also es war sehr verrückt, muss ich sagen. Das fing eigentlich schon in der Woche davor an. Also ich hatte durch diese Nominierung auf der Shortlist, gab es sehr viele Pressetermine. Ich habe mit sehr vielen Radios gesprochen. Dann dieser irre Tag auf der Messe. Man wurde rumgereicht. Dann kam diese Preisverleihung, die ja anfing mit einem Countdown, der auf dieser Leinwand war. Und dann musste man auch noch stundenlang warten. Und ja, dann hat es mich getroffen. Also ich war sehr glücklich und ich habe noch einige Erinnerungen. Also die Erinnerung ist, dass ich also wie von so Hostessen eigentlich umgarnt wurde und geschoben wurde und überall dann Fernsehstudio und so weiter. Ich glaube, ich habe bis heute keinen einzigen Beitrag gesehen. Ist auch ganz gut so, glaube ich.
Das klingt aber so, als hättest du so ein bisschen fast wie unter Schock gestanden, oder?
Aber positiver Schock,
wie ist das jetzt? Also war das dann wirklich wie so eine Art Strohfeuer? Also auf einmal alle Scheinwerfer an, alle Kameras, alle Mikrofone auf dich gerichtet? Oder wirst du jetzt nach wie vor zu x Lesungen und Talkshows eingeladen? Hält das an?
Ja, also sagen wir mal, die Lesungen, die fangen jetzt erst an. Also ich habe jetzt... Es ist ja jetzt noch nicht so lange her. Jetzt hatte ich eigentlich Lesungen, die schon vorher abgemacht waren. Ich hatte vorher schon eigentlich sehr viele schöne Termine und das Buch lief eigentlich auch schon vorher sehr gut. Jetzt ist natürlich so, dass ich wirklich wahnsinnig viele Einladungen habe und da auch also in so einer Situation, von der man eigentlich träumt, immer als Schriftsteller, ja, ich kann mir jetzt quasi aussuchen, wo ich lesen möchte. Und ich muss natürlich auch daran denken, ich kann jetzt nicht nur jeden Abend des Jahres lesen. Irgendwann möchte ich ja auch mal wieder was schreiben oder für mich sein. Und aber das sind diese zwei Seiten des Schriftstellerberufs, über die ich mir schon immer sehr klar bin. Es gibt eben die Sache, da ist man allein und schreibt und da ist man für sich und da macht man das für sich. Und dann gibt es eben die andere Seite, die öffentliche Seite, wo man das eben auch vertritt und wo man dann über das Buch spricht. Und das ist die andere, die öffentliche Seite. Aber man darf die Seiten nicht verwechseln und darf nicht denken, man muss das eine machen, um das andere zu bekommen. Oder das ist auch interessant, aber das ist jetzt nicht die Belohnung dafür. Ja.
Und weil wir bei der Belohnung sind, die Belohnung des Preises ist Aufmerksamkeit natürlich, aber zeigt sich das auch in den Verkaufszahlen? Also bist du jetzt ein Bestsellerautor?
Also das Buch, sehr erstaunlich, steht ja jetzt in der vierten oder dann die fünfte Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste, also jetzt noch Platz 10. Also das ist was, davon habe ich eigentlich nie zu träumen gewagt, mich da zu sehen auf dieser Liste. Ich schaue mir das ganz fasziniert an. Ich glaube, ja, im Spiegel, der jetzt heute ist, dann ist es auf leicht abgesunken auf Platz 13. Also vielleicht kann ich es nochmal nach oben treiben. Ja, aber das sind, ich meine, das steht da zwischen Fantasy und Krimis und Roman. Und ja, also da freue ich mich sehr. Und das ist natürlich ein Verdienst des Preises und dieser Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, und ja, dieser ganzen Berichte und ja, und auch der Kritiker, die darüber berichtet haben. Ja, also.
David, wir haben gerade schon mal gestreift, es ist im Grunde der erste richtig schöne, warme Sommer, vielleicht ein Wetter, bei dem so manch einer schon davon träumt, bald in den See zu springen. Und wir reden hier auch gleich über ein Buch, in dem sehr, sehr viel geschwommen wird, allerdings nur drin. Bahn um Bahn, Bahnen ziehen von Leanne Shepton.
Was Menschen nicht alles tun für einen Traum, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Die Kanadierin Leanne Shepton zum Beispiel, die wollte Spitzenschwimmerin werden und deshalb hat bei ihr jahrelang in aller Frühe, nämlich um 4.25 Uhr, der Wecker geklingelt. Dann musste sie raus zum Training, 6-mal in der Woche, 5 bis 6 Stunden trainiert. Unglaublich. Es hat sich gelohnt, das Training. Sie ist immer besser und besser geworden. Aber es hat nie ganz gereicht. Sie ist nie in den Olympiakader von Kanada aufgenommen worden. Und sie sagt trotzdem heute, wenn ich heute schwimme, steige ich ins Wasser, als würde ich unbewusst eine Narbe berühren. Und über diese Geschichte, auch über diese Spannung von der Qual damals und trotzdem der Sehnsucht heute danach, hat sie ein viel gelobtes Buch geschrieben. Das hat David Wagner für uns gelesen. Er ist nach wie vor bei uns.
Ja, und wenn sie sagt, wenn ich heute schwimme, dann steige ich ins Wasser, als würde ich unbewusst eine Narbe berühren. Was heißt das? Also sehnt sie sich dann auch vielleicht so ein bisschen zurück nach dieser Quälerei dieses Schwimmtrainings? Was meint sie damit?
Ja, also Quälerei einerseits, andererseits, sie sehnt sich, glaube ich, nach dieser Ordnung. Ja, also ihr Leben war völlig auf dieses Schwimmen ausgerichtet. Sie hat sogar nicht nur 6-mal die Woche morgens trainiert, sie hat auch noch 5-mal dazu abends trainiert. Also in ihren Hochzeiten, da war sie 14, 15, 16, 11-mal die Woche trainiert. Und sie beschreibt halt diese frühen Morgen in Kanada in der totalen Kälte. Ihre Mutter fährt sie dahin. Dann beschreibt sie das mit diesen wahnsinnigen Gerüchen, die in diesen Schwimmhallen, es dampft und es ist feucht. Dann beschreibt sie die nasse Kleidung. Sie schreibt einen Erinnerungsroman an ihr eigenes Leben mit dem Schwimmen. Und sie trauert diesem Schwimmen schon hinterher, weil dieses Bahnenziehen, dieses Hin und Her, das hat ihrem Leben Struktur gegeben. Sie hört irgendwann auf mit diesem Schwimmen, ja, und das ist das Problem. Dann möchte sie Kunst machen.
Aber erstmal die Erinnerung an dieses Schwimmen, Bahnziehen, strenge Trainer, Chlorgeruch, ist erstmal jetzt keine so poetische Konstellation. Aber es heißt über dieses Buch, es sei eine poetische Romanreflexion über ein Leben im Training, hat eine Kritikerin geschrieben. Wie kommt denn die Poesie in das Buch?
Ja, also sie arbeitet sehr mit Farberinnerungen, mit Gerüchen. Also ganz toll zum Beispiel. Da lebt sie schon in New York und wacht um 5 Uhr auf, kann nicht mehr schlafen, hat dann wirklich wahnsinnig Hunger. Also sie hat aufgehört mit dem Training und hat immer noch diese Hungerattacken, weil Schwimmer müssen ja immer essen. Dann stellt sie sich eine Pfanne auf den Herd und will Schokolade heiß machen. Die Pfanne verströmt aber einen Geruch nach Heilbutt. Und dann schlägt die Erinnerung um. Es erinnert sich an einen Tag am Lake Ontario, wo sie mit ihrem Vater war und dort dann schwimmen war und Fische gefangen hat. Also sie kippt immer wieder aus der Gegenwart, in der sie diese Ordnung des Schwimmens vermisst, in diese Zeit, die diese Ordnung hatte.
Jetzt wird der Stil in dem Buch ja so beschrieben, als wäre auch nicht so, würde nicht der Reihe nacherzählt, sondern sehr, sehr sprunghaft. Also mal sehr stark verknappt, dann wieder so ganz groß wie mit Lupe aufgesetzt, ganz viel Wiederholung. So als habe das selbst was Fließendes, wie das Wasser selbst. Also
was Fließendes ist, es verläuft nicht wirklich in Bahnen, dieser Text. Man merkt es, dass also es gibt sehr viele formale Spielereien in dem Buch auch. Es gibt zum Beispiel auch sehr lange Bildstrecken. Ja, ein Ordnungsprinzip in ihrem Leben ist also eine Art Objektfetischismus. Sie sammelt Badeanzüge und dann gibt es eine ganz lange Fotostrecke mit wunderschönen Badeanzügen und dann beschreibt sie zu jedem, wo sie den gekauft hat, wann sie ihn getragen hat zum ersten Mal und manchmal, was sie mit ihm erlebt hat. Ja, dann, das sind so die Dinge, die geben ihr Halt. Ja, und das erinnert sie. Und dann, als sie das nicht mehr schwimmen kann, versucht sie etwas anderes mit Wasser. Sie versucht nämlich zu aquarellieren und zu malen und zu zeichnen. Und dann zeichnet sie auch Schwimmbäder. Dann sind dann ganz viele Zeichnungen, Abstrakte von Schwimmbadformen. Ja? Mhm. Also nicht alle dieser Malereien in dem Buch sind so wahnsinnig gelungen, aber trotzdem ist das so wahnsinnig, also ist dadurch ein sehr schönes Buch geworden, in dem man auch sehr gut blättert. Und ich muss dazu sagen, also es hat ein sehr schönes Papier. Es gibt diese Bildstrecken, also mein Gedanke war wieder, das ist wieder so ein Buch, was auch ein Objekt ist, ja, was man haben möchte. Das ist so ein Buch, was eine Antwort ist auf ein E-Book, ja. Das ist ein Buch, in dem man selber Bahnen ziehen möchte durch die Zeilen. Ja.
Und jetzt müssten Sie mal dazu sehen, wie zärtlich David Wagner das Buch dabei streichelt.
Vielleicht selber Objektfetischist, wer weiß. Ja.
Ich stecke alle unter einer Decke.
Aber ist es denn, also ich kann mir das gut vorstellen, dass so eine Dichtheit von Erinnerung daraus entsteht und so ein Lebensbild auftaucht. Ist es tatsächlich in jeder Hinsicht gelungen, das Buch?
Ja, also mein Eindruck ist, dass das Buch so etwas nach der Hälfte, dann, wenn sie eben nicht mehr schwimmt, dass es dann etwas nachlässt. Und das ist das Problem, also weil sie erfindet nicht wirklich eine große literarische Figur, sondern sie bleibt sehr dicht an ihrem eigenen Leben. Also ihr Bruder, ihre Eltern, die haben alle die echten Namen. Dann taucht plötzlich ihr Gatte James auf, der bleibt aber ganz blass. Dann beschreibt sie eigentlich oft, wie sie dann Eintritt in den Kunstbetrieb bekommt. Und also da fehlt dann der Zug des Schwimmens. Da fehlt diese gerade Bewegung, dieses Hin und Her. Und sagen wir mal, strukturell spiegelt sich das Problem, was thematisch sich in ihrem Leben aufregt. Und sie ist dann auch an manchen Stellen peinlich ehrlich, ja, und spricht dann von ihrer Depression. Und das sind dann so Sachen, die man eigentlich vielleicht auch gar nicht wissen möchte. Oder trotzdem kommt sie immer wieder ins Wasser zurück. Und also sehr schön diese Szene, wenn sie dann mit ihrem Mann plötzlich wieder auf einer Karibikinsel ist und sie erinnert sich an das Trainingslager, was sie dort hatte. Und da war im Nachbarhotel waren normale Leute, die Urlaub machten. Mhm. Und jetzt erst 10 Jahre später oder 20 Jahre später lernt sie von ihrem Mann das Konzept des Badens. Das kannte sie gar nicht.
Ein
ja.
Mensch, der das Leben im Wasser verbracht hat.
Zum ersten Mal Freizeit schwimmen, baden. Sie versteht das zum ersten Mal, ja. Und das sind natürlich sehr schöne Momente.
Ja, eine Empfehlung mit Abstrichen. Die Frau mit den vielen Badeanzügen und dem etwas blassen Gemahl. Leanne Shepton, Bahnen ziehen, erschienen im Surkamp Verlag. 385 Seiten kosten 18 Euro. Und David, wie gesagt, du musst jetzt weiter zu Tokotronic. Schön, dass du bei uns warst. Ja, tschüss.
Danke. Tschüss. Tschüss.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Kann ich wieder Luft holen?
Genau in diesen Sekunden entscheidet sich nämlich, ob sich ein glücklicher Bücherfinder bei uns meldet. Wir haben wieder sehr geschickt 20 Bücher verteilt in Stadt und Land, in Fotoautomaten, vor Supermärkten, in der S-Bahn, in Telefonzellen. 20 Mal den sehr, sehr lustigen Roman Afts von Markus Herrmann. Und wenn Sie dieses Buch gefunden haben sollten und jetzt zufällig im Biergarten noch schaffen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, dann rufen Sie uns an 0331 70 99 111.
Und in der Zwischenzeit kannst du mir mal vielleicht erklären, wieso ein Buch, wie sagtest du, Afts heißt?
Nein, das heißt Und das ist nämlich genau der Seufzer, den der Held dieses Romans jeden Morgen nach dem Aufstehen wirklich von sich gibt, eher unfreiwillig. Und das ist genau der Seufzer, der ihm entsteigt, weil er, so wie wir das vorhin auch hatten, schon bei dem Thomas Martini, eigentlich ohne Utopie ist, ohne großen Plan, ohne diesen roten Faden im Leben. Mhm. Aber der kommt dann. Ich muss übrigens an dieser Stelle leider die trostlose Mitteilung machen, dass wir wirklich, es ist kein Mensch in der Leitung.
Na dann, die liegen wahrscheinlich alle irgendwo draußen rum und genießen den ersten Frühlingstag,
oder? Mich macht
oder?
Das sehr, sehr wütend.
Ja, dann heul
doch. Ja, sonst hätten wir nämlich an dieser Stelle auch nach dem schönen Motto fragen können. Wir fanden uns total clever als Losung. Wir haben ja dann vorne immer eine Losung in dem Buch stehen. Vernunft darf niemals siegen. Das ist angelehnt an Tokotronic. Pure Vernunft darf niemals siegen und steht auch so in dem Buch.
Und gerade gab es ja schon eine ganz kryptische Andeutung von Gesa Ufer, was Tokotronic angeht. Möchtest du diesen Anrufer jetzt etwa
sofort
hereinnehmen?
Ich hoffe, das klappt jetzt. Moment. Hallo, hier ist Radio 1. Wer spricht da?
Ja, hallo, ist Berit.
Berit.
Rufe an wegen dem Buch.
Das ist sensationell.
Aber ja. Die Frage wäre jetzt...
Na, ich habe es gar nicht erst probiert, weil ich es schon so oft probiert habe und immer nicht durchgekommen bin. Dann dachte ich, ach naja, wollen wir gar nicht erst probieren.
Die Frage ist ja, haben Sie ein Buch gefunden oder wollen Sie das jetzt einfach nur schnöde gewinnen?
Also ich hatte das verstanden, dass man das gewinnen kann.
Nein.
Sonst immer.
Wenn Sie eine ganz gewiefte Trickbetrügerin wären, dann hätten Sie jetzt sagen können, ja, die Losung lautet, Vernunft darf niemals siegen. Das habe ich nämlich gerade verraten. Nee, tatsächlich funktioniert das Prinzip so, dass wir 20 Bücher auslegen heimlich in Berlin und Brandenburg. Und wenn man dann eins dieser Bücher findet, kann man anrufen oder soll man anrufen, muss man anrufen. Und dann kann man hier nicht nur das Buch, sondern eben auch noch so ein tolles, großes Buchpaket abgreifen mit allen Büchern aus der Sendung.
Und da gilt eben
ab. Dann mache ich mal die Augen auf.
Genau, Augen auf im Straßenverkehr. Genau. Überall können Sie Ihnen begegnen, unsere ausgesetzten Bücher. Viel Erfolg dann beim Augen offen halten.
Dankeschön.
Tschüss.
Ja, und wir können ja mal noch sagen, was es alles zu gewinnen gegeben hätte für die Augenoffenhalter, die erfolgreichen. Wir hätten gehabt von Thomas Martini den Roman Clown ohne Ort, dann dieses ehrlich gelogen Hörbuch, was wir vorhin beim Wickel hatten den Falkenroman von Hilary Mantel und ein Buch, das wir erst noch besprechen werden hier in dieser Sendung, Ach du dickes B, eine Berliner Pleitengeschichte von Cornelia Tomerius. All das wäre drin gewesen. Wir heben es einfach auf für die nächsten Gewinner. Oder?
Ganz genau, so machen wir es.
Flughafendesaster, S-Bahn-Chaos und der geplatzte Traum vom Riesenrad am Zoo. Über Berlin lacht die Welt. Und die Hauptstädter schaffen es manchmal sogar, mitzulachen. Denn irgendwie haben sie sich ja doch schon dran gewöhnt. Berlins Geschichte ist geprägt von Pleiten, Pech und Pannen. Die Soziologin und Journalistin Cornelia Tomerius hat die schönsten Berlin-Blamagen der letzten 100 Jahre gesammelt. In Ach du dickes B, eine Berliner Pleitengeschichte, beschreibt sie voller Sympathie für die Stadt und ihre Bewohner, was das permanente Scheitern mit beiden macht. Cornelia Tomerius, jetzt live bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Cornelia.
Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind ja bei der aktuellen Großpleite alle eingearbeitet, was den Flughafen angeht und so weiter. Aber sympathischerweise dehnst du das ja auf die Geschichte aus, was ja auch was Tröstliches hat, dass es schon viel größere und andere Pleiten gab. Ein Beispiel, große Gewerbeausstellung Ende 1896 im Treptower Park. Da wurde alles aufgeboten, was damals aktuell und wichtig war. Und trotzdem wurde es ein Riesenflop. Warum das?
Ja, das fing schon an, dass die Berliner eigentlich eine Weltausstellung haben wollten, keine lokale Gewerbeschau. Aber der Kaiser sagte damals, Ausstellung ist nicht. Und die Berliner haben darauf aber nicht unbedingt damit reagiert, dass sie den Traum haben platzen lassen, sondern sie haben einfach diese Gewerbeschau, die damals regelmäßig veranstaltet wurde, zu einer Weltausstellung aufgemotzt. Also, und deswegen heißt es auch verhinderte Weltausstellung, weil es war natürlich keine Weltausstellung. Aber sie haben wirklich alles aufgebracht, was man für eine Weltausstellung aufbringen muss. Das Areal am Treptower Park war sogar größer als das von Paris, von der Weltausstellung ein paar Jahre zuvor. Mhm. Da hat man einen See angelegt, hat sogar eine Pyramide aufgebaut, weil man eine Sonderausstellung Kairo da veranstaltet hat. Und es war wirklich auch eine große Schau und die Berliner sind auch gerne hingegangen. Das war das Ereignis der Saison. Ja, warum war es eine Pleite? Also zum einen natürlich finanziell wirklich, weil es sehr oft geregnet hat. An 120 von 165 Tagen hat es einfach geregnet. Und deswegen kamen nicht so viele Leute, wie eigentlich hätten kommen sollen, damit ich das gerechnet hätte. Mhm. Und Ja, dann hat es in der Welt auch nicht für Schlagzeilen gesorgt. Also es hatte nicht dieses Renommee einer Weltausstellung, weil alles, was man dort gesehen hat, hatte man auch schon woanders gesehen, in Paris oder London. Also diese Sonderausstellung Kairo und auch dieses mittelalterliche Dorf, was sie nachgebaut haben, was in dem Fall Berlin war, das war alles nicht so neu, es war nicht der letzte Schrei.
Auch ja, was mir auch so gut gefallen hat, also war dieses Kapitel über dieses sportliche Debakel von Tasmania 1900, also der wohl erfolgloseste Verein in der deutschen Bundesliga-Geschichte. Ich hatte noch nie von denen gehört. Das war irgendwie so ein halbblinder Trainer, ein übergewichtiger Spieler. Vor den Spielen gab es immer Currywurst satt. Was hatte das mit diesem Verein auf sich und warum ist der wieder so, warum ist der verschwunden? Gut.
Ja, erstmal, warum ist er überhaupt in der Bundesliga gelandet? Das ist ja die Frage, weil 1965 war das. Der Verein spielte, glaube ich, auf der dritten Position in der Regionalliga. Und es war so, dass Hertha spielte in der Bundesliga. Und Hertha hatte sich verwickelt in einen Skandal. Die haben ihren Spielern höhere Handgelder gezahlt, als sie durften. Und deswegen war, glaube ich, der erste Skandal in der Bundesliga-Geschichte, haben sie den Platz verloren. Und jetzt kommt wieder was sehr Berlin-typisches. Aus der Sicht der Bundesrepublik oder vom DFB hatte man diesen Platz dann aber auch gerne wieder mit Berlinern besetzt, weil Berlin war zwar ab vom Schuss, aber man sollte nicht aus dem Blickfeld geraten. Und so kamen diese Hobbykicker dazu, dass sie in der Bundesliga spielten. Mhm. Was, die waren halt auch nicht fit für die Bundesliga. Die hatten ihre Jobs, die sie dann Teilzeit gemacht haben. Ja, und so weiter und so fort.
Das ist sehr, sehr schön zu lesen.
Was ist denn in dieser Sammlung von Berliner Pleitengeschichten, welches Ihnen denn am liebsten davon?
Ja, im Prinzip sind es ja schon, ist ja eine Auswahl. Also es gibt natürlich sehr viel mehr Pleiten und sehr viel mehr Geschichten. Aber diese 21 sind eigentlich so meine Lieblingsgeschichten schon. Allerdings gibt es schon ein paar, die mir ein bisschen mehr am Herzen liegen. Vor allem die, wo ich dann auch selber sehr viel gelernt habe. Mhm. Ich bin auch nur eine Zugezogene und viele Geschichten kenne ich halt auch nicht. Und was mir sehr gut gefallen hat, war die Geschichte der M-Bahn. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist. Es gab mal so eine Art...
Ist die am Potsdamer Platz?
Mhm, genau, die war sie sollte am Potsdamer Platz verkehren. Und man hatte die ab 1980 entwickelt, als modernes, fortschrittliches Nahverkehrssystem, quasi ein Transrapid für den ÖPNV. Mhm. Und ja, wie immer, es dauerte alles etwas länger und es ging auch einiges schief. Und als sie endlich so weit war, dass sie wirklich Geld einfahren konnte, musste sie schon wieder demontiert werden, weil es war etwas sehr Unvorhersehbares passiert, nämlich die Mauer war gefallen und da sollte zusammenwachsen, was zusammengehört, unter anderem auch die Strecke der U2, die ja damals getrennt war. Und das stand damals im Kleingedruckten des Vertrages für diese M-Bahn, dass man in dem Falle, falls das noch jemals passieren sollte, natürlich die M-Bahn abbauen muss. Und so hatte sie nur 2 Wochen lang Geld eingefahren.
Das alles ist also auch großartig beschrieben, sehr, sehr feuilletonistisch beschrieben. Was mich noch interessiert, es sind ja in Berlin chronisch eigentlich immer die anderen schuld, also per se. Aber was sagst du denn jetzt? Also woran liegt diese doch sehr, sehr eindrucksvolle Pannenserie in dieser Stadt? Also ist das Größenwahn? Ist das einfach nur Pech? Ist das das schlechte Wetter wie bei dieser Ausstellung oder ja, weiß ich nicht, schlechtes Karma? Wie ist deine Erklärung? Woran liegt's?
Also das war wirklich der Ansatz des Buches war ja zu gucken, wie kommt das, dass hier so viele Sachen schiefgehen, dass es so viel Pleiten gibt. Also allein, wo ich das Konzept geschrieben habe, hätte ich schon 50 Geschichten, glaube ich, erzählen können. Und ich habe natürlich keine Formel gefunden, warum das nun ist, dass in Berlin doch sehr vieles krachen geht. Aber ich habe ein paar Parameter entdeckt und jeweils in diesen einzelnen Geschichten. Also es gibt Verbindendes, es gibt, natürlich spielt auch immer der Größenwahn mit eine Rolle, sieht man schon bei der Weltausstellung von 1896. Dann wollte Berlin halt auch immer, obwohl es ja, wenn man sich die Metropolen der Welt anschaut, war es ja immer relativ klein, wollte aber immer gern bei den Großen mitspielen und wollte auch gern das haben, was die Großen auch haben. Also wie so ein kleines Kind, was auch gern ein Riesenrad haben will, die Weltausstellung oder Olympia. Und und da gibt's immer eine große Diskrepanz zwischen Wollen und Können, wie halt auch bei kleinen Kindern.
Und dann finde ich auch interessant diesen Gedanken, den du schon im Vorwort ja äußerst, dass Berlin eigentlich die völlig falsche Herangehensweise hat, wie es mit diesen ganzen Blamagen umgeht. Also eigentlich sagst du, sollte Berlin doch fast eine Tugend daraus machen und viel, viel stolzer und offensiver damit umgehen. Wie könnte das aussehen?
Das wäre dann der Wahlspruch, also analog zu den Baden-Württembergern, wir können alles außer Hochdeutsch, wir können alles außer alles, oder wie?
Genau.
man kann, also wenn man mit Pleiten oder Scheitern, dem eigenen Scheitern umgeht, hat man ja immer so den Reflex, das am besten unter den Teppich zu kehren. Aber man kann natürlich auch offensiv damit umgehen. Natürlich ist Berlin-Bashing ist eine Art Distanz damit zuerst aufzubauen. Aber wenn man sich die Geschichten mal anschaut, man kann sehr viel Schönheit auch in diesem Scheitern entdecken und diesen Witz im Wahnsinn. Und es macht großen Spaß und man lernt sehr viel. Man lernt sehr viel über die Geschichte Berlins und auch über die Berliner.
Ich fand sehr schön auch diese Idee, vielleicht mal so ein richtig schönes Museum der besten Pleiten, Pech und Pannen Berlins aufzumachen. Neben dem Currywurst-Museum, genau. Ein echtes Touristen-Highlight. Cornelia Tomirius, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ach du dickes B heißt dieses sehr, sehr lesenswerte Buch, übrigens auch ein prima Geschenk, erschienen im Berlin Verlag. Das Ganze hat 208 Seiten und kostet 13 Euro. Und vielen Dank, Cornelia.
Danke auch.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Immer montags um 16.40 Uhr, das nächste Mal, also morgen, verraten wir Ihnen in der Radio 1 Bücherliste, welche Bücher in ausgesuchten Buchhandlungen von Berlin und Brandenburg weggingen wie warme Semmeln. Eins dieser Bücher nehmen wir uns dann immer näher unter die Lupe. Morgen wird das ein australischer Roman sein, ein entsetzliches Verbrechen von Chris Womersley. Warum dieser Mann garantiert bald bekannt sein wird und warum Sie dieses Buch lesen sollten, morgen um 16.40 Uhr in der Radio 1 Bücherliste.
Möbel zu Hause, aber kein Geld für Alkohol. Das ist doch ein genialer Buchtitel, finde ich. Ein Titel für ein Buch mit Kreuzberger Szenen von Klaus Bittermann. Und noch ein typischer Satz aus diesem Buch. Der Gräfekiez droht der Gentrifizierung zum Opfer zu fallen. Und dann das, die Milch ist aus. Da sieht man, Klaus Bittermann schmeißt gerne alles zusammen. Das Hochtrabende und das Alltägliche, die Gentrifizierung und die Milch. Außerdem ist er angemessen böse, gelassen, lakonisch, wie immer man es gerade braucht. Und am Mittwoch liest er aus seinem Buch, Möbel zu Hause, aber kein Geld für Alkohol, gemeinsam mit dem Vorlesekünstler Harry Rowold um 19.30 Uhr im Festsaal Kreuzberg.
David Nathan und Simon Jäger kennen wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen, ihre Stimmen dagegen jeder, denn die beiden sind Synchronsprecher für Johnny Depp und Matt Damon. Am Donnerstag können Sie beide im SO36 erleben. Da sehen Sie und hören Sie vor allem, was diese Herren drauf haben. Die sind nämlich Synchronsprecher, die vom Publikum Texte gereicht bekommen, die sie dann sofort und ohne Vorbereitung, also prima vista, sagen die Profis, lebendig werden lassen. Und das ist dann egal, ob Grillrezept oder der beste Weg zur Bikini-Figur. Einziges Hilfsmittel, Brille, Wein und sehr, sehr viel Talent. Die prima vista-Lesung am Donnerstag um 20 Uhr im SO36 in Berlin-Kreuzberg und die Karten kosten 9 Euro.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Und das war's auch schon wieder für uns. So gern ich das hier auch mache. Ich freue mich doch auch trotzdem sehr, dass wir heute hier mal in den Frühling raus können. Der Kollege Meyer und ich gleich auf ein kleines Kaltgetränk.
Genau, und nächste Woche geht's auch mit den Literaturagenten weiter.
Mit Lydia Herms und Thomas Böhm. Und wir wünschen Ihnen einen schönen, schönen Abend. Den werden Sie sicher haben. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Tschüss. Genau.
Bis dann. Ciao.